Wir behandeln heute einen englischen Philosophen und auch nächstes Mal kommt ein englischer Philosoph dran. Heute Hobbes, nächste Woche Locke. Deswegen zeige ich Ihnen zunächst mal ein kleines Video, zwei Minuten.
Habt ihr das gewonnen? Ihr habt beim Kanaster den Joker gezogen, hä? Oder habt ihr den ersten beim Sprücheklopfen gemacht? Vielleicht mit mein Home ist in Kassel? Oder seid ihr der König im Wolken um die Ecke schieben? Wenn es jemals einen Fortschritt geben sollte...
Hey, sie ist ein wunderschöner, dreckiger... Oh, hey, wer ist denn das?
Seid gegrüßt, gute Frau. Ich bin Artus, König der Britannia. Wessen Schloss ist das?
König von wem?
Der Briten.
Wer sind denn die Briten?
Wir alle sind wir Briten. Und ich bin euer König.
Ist mir neu, dass wir einen König haben. Ich dachte, wir wären ein autonomes Kollektiv.
Hör auf, dir was vorzumachen, Genossin. Wir leben in einer Diktatur, in einer sich selbst erhaltenden Autokratie, in der die arbeitenden
Fängst
Klassen
du schon wieder mit deiner klassenlosen Gesellschaft an, ey?
Aber darum geht es doch nun mal. Wenn die Menschen endlich begreifen würden,
bitte, dass... Bitte, ihr guten Leute, ich bin in Eile. Wer lebt in diesem Schloss?
Niemand lebt dort.
Sag mir, wer Herr Herr ist.
Wir haben keinen Herrn.
Was? Ihr habt's doch gehört. Wir sind eine anarchistisch-syndikalistische Kommune. Wir wechseln uns in der Leitung ab. Jeder darf mal für eine Woche Exekutive spielen.
Ja.
Aber alle Entscheidungen des jeweils Verantwortlichen müssen in einer Sitzung, die alle zwei Wochen einberufen
ja,
wird, ratifiziert werden. Mit einfacher Mehrheit im Falle interner Angelegenheiten.
Ich hab verstanden.
Jedoch durch Zweidrittelmehrheit bei schwerwiegenderen Angelegenheiten.
Halt's Maul! Ich befehle dir, den Mund zu halten.
Befehl? Nee, wer glaubt ihr, dass er ist?
Ich bin euer König.
Ich hab euch nicht gewählt.
Könige werden nicht gewählt.
Wie seid ihr dann König geworden?
Die Herrin der See. Ihr Arm war in reinste, golddurchwirkte Seide gekleidet, reichte empor das Zepter aus den Tiefen des Wassers und kündigte damit an, dass ich, Artus, durch göttliche Vorsehung bestimmt, dies Zepter tragen soll. Deswegen bin ich euer König.
Hört zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie.
Halt's Maul!
Aber ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat.
Halt die Klappe!
Was wäre, wenn ich nun auch rumlaufen und behaupten würde, ich wäre ein König, nur weil mir so eine Wasserhexe mit dem Zepter zugewinkt hat. Die würden mich doch für verrückt erklären.
Wirst du jetzt endlich deinen Maul halten?
Ah, da seht ihr die Gewalt, auf die
du
sich das System...
Stille sein!
Oh, kommt her und seht die Gewalt, auf die sich das System gründet. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt.
Blöder Bauer.
Ah, oh, jetzt zeigt er seinen wahren Charakter. Habt ihr das gehört? Er ist ein richtiger Ausbeuter. Habt ihr gesehen, wer mich unterdrückt hat?
So, Sie... Also es scheint zu funktionieren, das mit den integrierten Videos... Also es geht heute um Hobbes und Sie kennen mein Raster, also zunächst mal die eigenen Problematiken. Schaue ich immer nach bei Herfried Münkler und Straßenberger, welche Problematiken dort in diesem Buch verbunden werden mit dem Philosophen. Und interessanterweise kann man dort feststellen, dass der Hobbes sehr stark zitiert wird, auch sehr viele Bezüge auf den zu finden sind. Also er kommt so nach Aristoteles so an zweiter Stelle. Und die verschiedenen Bezüge sind einmal natürlich die analytische Perspektive, die mit der Neuzeit schon seit Machiavelli Einzug in die politische Theorie genommen hat und eben auch das politikwissenschaftliche Problemdenken. Und dann ist natürlich Hobbes der Hauptphilosoph des Gesellschaftsvertrags, der kontraktualistischen Richtung der politischen Theorie, die eben den Staat oder politische Formen als Gesellschaftsvertrag erklärt. Dann hat er eine Metapher geformt, die er aus der Bibel entnommen hat, der Leviathan als Symbol absoluter Macht. Und der Staat ist aus dieser Perspektive dann so eine Machtmaschine oder Machtorganismus. Dann schließlich eine ganz neue Perspektive, in der die Individuen in den Vordergrund gerückt werden. Also Individuen, wie wir es gerade gehört haben bei Monty Python, sozusagen als Ausgangspunkt von Macht. Und das sind natürlich in der Regel in dieser Zeit besitzende Individuen gewesen. Und deswegen spricht man dann auch vom Besitzindividualismus. Dann ist Hobbes sehr wichtig in der Diskussion der politischen Souveränität. Wo kommt Macht her? Das wurde gerade eben auch in diesem Monty Python-Video angesprochen. Wird die politische Macht von Gott verliehen oder kommt sie von den Menschen? Und da stellt Hobbes so eine Art Paradoxon dar. Auf der einen Seite ist er der, man könnte fast sagen, Cheftheoretiker des Absolutismus. Auf der anderen Seite, also sehe ich ein Paradoxum, dass er auf der einen Seite sozusagen eine eher überkommene Macht legitimiert mit seiner Theorie und auf der anderen Seite leitet er die Macht eben nicht von Gott her, wie es im Mittelalter gemacht wurde, sondern eben von den Menschen, die einen Vertrag schließen. Also das ist sozusagen eben eine neue Stufe der Souveränitätstheorie. Ist eine wichtige Problematik bei Hobbes die Sphärentrennung Staat und Religion versus Privatsphäre. Und da vertritt Hobbes auch eine ganz spezielle Position. Also für ihn ist die politische Macht primär, die hat das Primat und die muss sozusagen die Kirche kontrollieren. Also er ist nicht, sagen wir, wie damals seit der Reformation, für eine Trennung dieser Sphären, sondern für eine Vereinigung, aber unter Kontrolle des Staates. Internationale Politik, da wird er natürlich sehr stark diskutiert, über diese Idee, dass sozusagen Politik Überlebenskampf ist und diesen Kampf jeder gegen jeden, das kann man natürlich sehr gut auch auf das anarchische Staatensystem übertragen, also wo insbesondere in dieser Zeit, wenn man überlegt, allein in Deutschland gab es ja ganz viele Fürstentümer, so eine Art Machtmonopolisierungsmechanismus am Werk war, wo praktisch es für jeden Staat ums Überleben ging. Und dieser Überlebenskampf in so einem Staatensystem mit den Zumutungen, sich rüsten, wettrüsten und so weiter, das wird in der internationalen Politik als das Hobbes-Dilemma diskutiert. Insofern steckt dann in dieser politischen Theorie dann auch schon ein wichtiger Aspekt, der auf die internationalen Beziehungen hinweist. Und dann schließlich dann seine spezielle Konzeption des Naturzustands, also jetzt nicht so als fiktives Modell, wie es beispielsweise bei eher moderneren Philosophen wie Kant und Rawls dann gemacht wurde, sondern er offenbar glaubt er wirklich, dass früher der Naturzustand, der primitive Zustand vor dem Staat wirklich so ausgesehen hat, wie er die Menschen so beschreibt. Also das sind so die verschiedenen Problematiken, die Münkler und Schlassenberger ansprechen. Und ich habe heute in dieser Präsentation auch ein kleines Video, wo Herfried Münkler auftaucht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat gestern das Heute-Journal geguckt, im ZDF. Also Sie sind natürlich schon die Internetgeneration, die schon mal gar nicht mehr öffentliche Nachrichten guckt, sondern wahrscheinlich nur noch im Internet surft. Auf jeden Fall gibt es dort einen interessanten Auszug, in dem der Münkler da eben auftaucht. Und mein Vorgehen erfolgt dann analog wie bisher immer, als ich verwebe sozusagen meine Problematiken dann mit den zusätzlichen Problematiken, die ich da aus Münkler und Schlassenberger da übernommen habe. Zunächst mal wieder der historische Kontext, den man unbedingt braucht, um Hobbes zu verstehen. Also die Zeit, in der er gelebt hat, in der er seine Werke verfasst hat und in der sein allgemeines Menschenbild geprägt wurde. Und das war natürlich das Europa um 1600 herum. Und wir hatten letztes Mal bei Machiavelli schon sozusagen wichtige Strömungen angesprochen. Das war die Renaissance letztes Mal. Und jetzt spielen insbesondere die Glaubensspaltung eine Rolle, die sich insbesondere seit der Reformation entwickelt haben. Es gab natürlich vorher auch schon Glaubensspaltung. Also Sie wissen ja, wann Jan Hus in Konstanz damals auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Wer von Ihnen kann das sagen und wer von Ihnen hat vielleicht auch die Ausstellung dazu gesehen? Wann war das? Ja, das ging mehrere Jahre lang und da war in Konstanz ziemlich viel los und da hat ja auch die Imperia eine Rolle gespielt, also die man so das Denkmal, das neue Denkmal seit 10 oder 15 Jahren, 15 Jahren in, oder sogar 20 schon in Konstanz. Und dort wurde sozusagen ein tschechischer Ketzer, Johann Hus, eben verbrannt. Und schon damals gab es eben schon Abweichungen innerhalb der katholischen Kirche, die gnadlos bekämpft wurden. Aber diese Glaubensspaltung haben dann natürlich mit der Zeit nach dem Zerfall des mittelalterlichen Weltbilds, nach dem Aufstieg der Wissenschaft zunehmend sich verbreitet und zugenommen. Und ein ganz tiefer Einschnitt war natürlich die Reformation. Wir hatten ja letztes Jahr das Lutherjahr gefeiert. Und das war natürlich sozusagen eine ganz große Welle der Glaubensspaltung in Europa und die dann eben in vielen Ländern zu Bürgerkriegen und auch interstaatlichen Kriegen geführt hat. Rationalismus und moderne Wissenschaft haben sich natürlich auch in dieser Zeit sehr stark entwickelt. Also in dieser Zeit fallen natürlich die Entdeckung von Kopernikus und die Auseinandersetzung zwischen Galilei und der katholischen Kirche und zum Beispiel in der Medizin wurde zum ersten Mal systematisch der menschliche Blutkreislauf beschrieben, dann die Chemie ist entstanden und so weiter. Also in dieser Zeit boomte sozusagen die Wissenschaft und das war natürlich ein weiterer Faktor, der dieses alte mittelalterliche Weltbild untergraben hat und insbesondere die katholische Kirche da eben sehr stark geschwächt hat, was eben ein sehr starker Kraftvektor war, ein Einfluss war für diese Konflikte, die sich dann in den verschiedenen Ländern entwickelten. Ich habe hier aufgeführt, als im politischen Kontext einmal der internationale Konflikt zwischen Spanien und Großbritannien. Also in seinem Hauptwerk Leviathan beschreibt er ja, dass sein Geburtsjahr mit dem Angriff der spanischen Armada auf Großbritannien zusammenfällt. Und man muss dann wissen, Spanien war ja im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die dominierende Macht im Mittelmeer und auch als dann Amerika entdeckte im Atlantik und war sozusagen die dominierende Handelsmacht auch. Ein erster Konflikt entstand dann, als die Niederlande von Spanien abgefallen sind und sozusagen ihre Unabhängigkeit erklärt haben und die wurden wieder von den Engländern unterstützt und das führte dann in den folgenden Jahrzehnten zu immer stärkeren Konflikten zwischen Spanien und England und dann versuchten die Spanier eine Invasion in Großbritannien mit einer großen Flotte von Schiffen, der sogenannten Armada und die wurde damals vernichtend geschlagen und das ist sozusagen für Hobbes eben auch so ein ganz wichtiges Datum gewesen. Also das war sozusagen eine wichtige geopolitische Plattenverschiebung in dieser Zeit, also Spanien steigt ab im damaligen kapitalistischen Weltsystem und England und Holland steigen auf und England wird mit der Zeit für mehrere Jahrhunderte dann die führende Handelsmacht weltweit. Und dann ein weiterer wichtiger Zusammenhang ist der Konflikt innerhalb von Englands zwischen dem König, der zunehmend absolutistische Bestrebungen hatte und im Prinzip seine Kollegen auf dem europäischen Festland kopieren wollte, zum Beispiel den französischen Sonnenkönig, Aber in England hatte sich sozusagen die Balance zwischen dem Adel und dem Königtum ganz anders entwickelt als auf dem europäischen Kontinent, wo der Adel zunehmend entmachtet wurde. Und als dann der König sozusagen sich immer mehr Macht anmaßte, und natürlich war das überlagert auch von dieser Glaubensspaltung, da rebellierten sozusagen die im Parlament versammelten Bürger und Adligen. Und da kam es dann schließlich eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Armee des Königs und der Parlamentsarmee. Und die Parlamentsarmee siegte und England wurde dann für eine Zeit lang Republik. Und insbesondere von 1649 bis 60 transformierte sich dann das in eine quasi Diktatur, sozusagen eines Puritaners, die dann erst nach der sogenannten, nach der Rückkehr eines katholischen oder eines, ist ja die anglikanische Kirche, eines Königs, der in Frankreich oder auf dem Festland eben im Exil war, eben zurück nach England kam, da passierte sozusagen die Glorious Revolution und es wurde das Regierungssystem eingeführt, das heute immer noch in England existiert, also die konstitutionelle Monarchie, wo im Prinzip der König eigentlich nur noch repräsentative Funktion hat und die Macht im Parlament und der aus dem Parlament hervorgehenden Regierung eben gehört. Also das waren sozusagen die Bedingungen innerhalb von England, die sozusagen dann die Ideen von Hobbes prägten und dann auf dem europäischen Kontinent dann eben die verschiedenen Glaubenskriege. Also angefangen mit dem Bauernkrieg in Deutschland von 1524 bis 1525, da werde ich gleich noch eine Folie zeigen, wo Sie sehen, dass das sich hier ganz in der Nähe so auch abgespielt hat. Und dann gab es natürlich auch Religionskriege in Frankreich. Und der Bürgerkrieg in England war ja natürlich nicht nur sozusagen ein Krieg um politische Macht, sondern eben auch zwischen diesen Puritanern, den englischen Protestanten und den Anglikanern. Dann ist sozusagen noch wichtig zu wissen, dass natürlich auch in Frankreich es Glaubenskriege gab, also zwischen den Hugenotten und der katholischen Kirche. Und ein ganz großes Ereignis war die Bartholomäusmacht. Wer von Ihnen hat von diesem Ereignis schon mal was gehört? Also ich glaube, so detailliert müssen wir es nicht wissen, aber es ging sozusagen um eine sogenannte Bluthochzeit in Paris, wo 3000 Hugenotten damals umgebracht wurden, also mehr als 3000 Hugenotten. Und das war in Frankreich auch sozusagen ein ganz einschneidendes Ereignis, was sozusagen die französische Politik dann zum Nachdenken gezwungen hat. Wie geht man jetzt mit diesem Problem um? Frankreich ist sozusagen mit der Glaubensspaltung anders umgegangen als Deutschland. Und zu Deutschland kommen wir gleich noch. Also in Frankreich wurden die Hugenotten zum großen Teil vertrieben. Und das sehen Sie auch in diesem Bild hier. Also Sie sehen da sozusagen diese Vertreibungsströme der Hugenotten, die sozusagen dann über ganz Nordeuropa dann verteilt wurden. Ich zeige Ihnen jetzt hier eine Folie über den Deutschen Bauernkrieg, der recht kurz nach der Reformation stattgefunden hatte und insbesondere sehr intensiv ausgetragen wurde hier in Südbaden, um den Bodensee herum. Also es war sozusagen eine richtig revolutionäre Gegend lange Zeit hier um den Bodensee herum. Die Leute hier galten als sehr aufmüpfig. Und man muss sagen, dass in der marxistischen Geschichtsschreibung dieser Bauernkrieg sozusagen als einer der ersten Klassenkämpfe in Deutschland also so dargestellt wird. Also dass es jetzt nicht ein Bürgerkrieg war, sozusagen, wo verschiedene Bürgergruppen miteinander gekämpft haben, sondern dass es hauptsächlich sozusagen ein Krieg gewesen sei, wo die unterdrückte Klasse der abhängigen Bauern, der leibeigenen Bauern, sozusagen gewehrt hat gegen dieses feudale Regime. Ich hatte schon erwähnt, dass sozusagen die Reaktion in Frankreich auf dieses Problem der Glaubensspaltung ganz anders angegangen wurde als in Deutschland. Und ich zeige Ihnen jetzt eben diesen Auszug aus dem Heute-Journal von gestern, weil gestern hatte sich der Prager Fenstersturz zum 400. Mal gejährt. Also vor 400 Jahren begann der 30-jährige Krieg mit diesem sogenannten zweiten Fenstersturz in Prag. Und da gab es ein spezielles Feature innerhalb des Heute-Journals.
Die Auseinandersetzungen um die Religionsfreiheit zwischen Protestanten und Katholiken sind eskaliert. So ähnlich hätte diese Sendung vor genau 400 Jahren begonnen. Vorausgesetzt, die Journalredaktion hätte damals die Meldung vom Fenstersturz in Prag sofort als Zeitenwende erkannt. Das kann man sich kaum vorstellen. So arg viel ist ja gar nicht passiert. Aus dem Fenster in der Prager Burg, das es bis heute gibt, warfen am 23. Mai 1618 wütende Protestanten die Statthalter des katholischen Königs, dem sie nicht mehr folgen wollten. Die Herren fielen halbwegs sanft, aber mit dem Skandal in Prag begann der 30-jährige Krieg. Auf deutschem Boden, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, als Ringen um den richtigen Glauben. Aber dann mischten sich Europas andere Königshäuser ein. Es wurde ein Kampf um die Vorherrschaft in der damals erschlossenen Welt. 30 Jahre lang tobte ein erbarmungsloser Vernichtungskrieg. Ein Drittel der Bevölkerung Europas kommt zu Tode, auf dem Schlachtfeld und in Städten und Dörfern, durch Armut, Hungersnöte und Krankheiten. Ganze Landstriche werden entvölkert. Die Spuren dieses Krieges sind erkennbar bis heute. Eine Geschichtslektion von Christoph Röckerath.
Noch 100 Meter und dann sind wir soweit.
Ein Bürgermeister im Wald. Tief versteckt nahe Eslan in der Oberpfalz liegt eine der letzten unberührten Narben des Dreißigjährigen Krieges. Eine Schanze. Vor 400 Jahren standen sich hier protestantische Pfälzer und katholische Böhmen gegenüber.
Die Schanzen waren damals in einfacher Bauweise nichts anderes als tiefe Gräben, wo man sich einfach verschanzt hat und den Feind natürlich dann auch aus dieser Schutzfunktion heraus bekämpfen konnte.
Der 30-jährige Krieg gilt als Trauma, als Urkatastrophe der Deutschen. 30 Jahre Gemetzel, ein Krieg, der sich irgendwann aus sich selbst ernährt und das Land dabei auffrisst. Die Söldnerheere suchen nicht mehr Entscheidungsschlachten, sondern kämpfen ums eigene Überleben, plündern und massakrieren die Bevölkerung. Seuchen und Hunger besorgen den Rest. Am Ende verhungert auch der Krieg.
Ganze Dörfer sind verschwunden. Ein Verlust im Prinzip von gesellschaftlichem Zusammenhalt und vor allen Dingen von Zukunftsvertrauen.
In Deutschland gibt es nichts mehr zu gewinnen. Es ist dieses Nichts, das den erschöpften Parteien erlaubt, in Münster und Osnabrück einen Frieden zu finden, der bis dahin einzigartig ist. Pragmatisch, ohne Sieger, ohne Schuldzuweisungen. Glaube und Moral spielen kaum noch eine Rolle.
Eine der Voraussetzungen dafür, zu einem Frieden zu kommen, ist, dass die Parteien von ihren Werten und Wahrheiten, religiösen Werten und Wahrheiten, die sie in den Krieg hineingeführt hat, ablassen. Und dass sie auf Interesse umstellen. Interessen nämlich sind kompromissfähig. Wahrheiten sind eigentlich nicht kompromissfähig.
Für Deutschland hat das bis heute Folgen. Anders als im Rest Europas sind Protestanten und Katholiken gleich stark vertreten. Und bis heute sind der Glaube an Regeln, Strukturen und Kontinuitäten, auch in der Politik, wichtiger als vieles andere. Nie wieder Kontrollverlust. Vieles, was als typisch deutsch gilt, führt die Forschung auf den 30-jährigen Krieg zurück.
Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass ich einen YouTube-Kanal habe und dort auch so moderne Polittheoretiker interviewt habe, zum Beispiel auch mein Vorgänger Gerhard Lehmbruch. Und es gibt in diesem Kanal ein Interview zu Gerhard Lehmbruch über die Verhandlungsdemokratie. Und Gerhard Lehmbruch hat einen Text geschrieben, in dem er sozusagen den deutschen Föderalismus und die deutsche Konsensus- und Verhandlungsdemokratie zurückführt bis auf den Westfälischen Frieden. Und er argumentiert, dass eben damals dann auch dieses paritätische System eingeführt wurde, als dass sozusagen die Katholiken und Protestanten paritätisch im Reichstag an politischen Entscheidungen beteiligt wurden. Und das geht eben in der Tat zurück auf den 30-jährigen Krieg, wo man in Deutschland nicht diese französische Lösung verfolgt hat, also dass sozusagen die katholische Kirche weiterhin ein Monopol hatte und die Hugenotten weitgehend vertrieben wurden, sondern in Deutschland gab es dann eben diesen religiösen Pluralismus und die verschiedenen Parteien konnten sozusagen paritätisch an der politischen Macht teilnehmen. Und dieser Kontext, also politische Konflikte innerhalb Englands, innerhalb von Europas, Glaubenskonflikte, die haben das Werk von Hobbes eben sehr stark beeinflusst. Er ist eben im Jahr, wie ich schon sagte, der spanischen Armada geboren und 1690 gestorben und hat für die damaligen Verhältnisse ein sehr hohes Alter, als er über 90 geworden, erreicht. Er schrieb damals im Leviathan: "My mother gave birth to twins, myself and fear." Also bezogen auf diese Armada-Situation. Er war Sohn eines Dorfpfarrers und vielleicht ist er auch in diesem Kontext dann auf diese mythologische Figur des Leviathans aus dem Alten Testament gekommen, auf die ich dann nachher nochmal genau eingehen werde. Da werde ich dann diese Stelle dann auch zitieren. Und er hatte über einen Onkel Privatunterricht, unter anderem in klassischen Sprachen genossen und war ein Wunderkind, das mit 4 Jahren schon lesen und schreiben konnte. Und er begann 1603 mit dem Studium in Oxford, studierte Logik, Physik und andere Nebenfächer und arbeitete danach als Hauslehrer bei verschiedenen adligen Haushalten und hat dann mit seinen Zöglingen Reisen nach Frankreich und Italien unternommen und hat dort wichtige Wissenschaftler und Philosophen getroffen, zum Beispiel Francis Bacon und Galilei und Descartes. Solche Personen hatte er damals persönlich gekannt. Da er sich in dieser Zeit für die Monarchie eingesetzt hat, wurde er dann von den Republikanern geächtet und er musste dann insbesondere nach dem Jahre 1640, nachdem er seine damals erste wichtige Publikation Elements of Law, Natural and Politics veröffentlicht hatte, dann fliehen und ist dann in ein 10-jähriges Exil nach Frankreich gegangen. Und dort hat er dann weitere wichtige Schriften verfasst und hat dann auch die Hinrichtung von Karl I. Aus Frankreich dann verfolgt. Erst Ende 1651 kehrte er nach England zurück und unterwarf sich dann der Republik und über die ihn immer wieder beschäftigende Geschichte des Bürgerkriegs hat er dann nach der Wiedereinrichtung der Monarchie im Jahre 1660 dann eine eigene Schrift veröffentlicht, die dann sozusagen das andere Symbol der Macht, mit dem anderen Symbol der Macht betitelt wurde, Behemoth or the Long Parliament, so heißt dieses Werk. Nachdem er 1675 London verlassen hatte, begab er sich dann auf die Güter seines ehemaligen Schülers, des Grafen Devonshire, wo er dann den Homer übersetzte und am 16, 4. Dezember 1679 ist er dann im hohen Alter von 91 Jahren gestorben. Er hat uns ein umfangreiches Werk hinterlassen. Also unsere Bibliothek ist ja so eingerichtet, dass für die großen Philosophen so die ganzen Werke zusammengestellt sind, sozusagen in einem oder mehreren Regalen, und auch die ganzen Werke über ihn, also Sekundärliteratur. Und dort finden Sie also mehrere Regale zu Hobbes, wo seine Werke dann auch stehen. Für uns wichtig sind die politikwissenschaftlichen Werke und insbesondere eben der Leviathan. Das Netzwerk an anderen Philosophen, das ihn sozusagen beeinflusst hat, kann man unterteilen eben in das soziale Netzwerk. Das sind Philosophen, mit denen er direkt interagiert hat, mit denen er gesprochen hat, mit denen er diskutiert hat. Zu denen gehören René Descartes, dann auch Galileo Galilei und Francis Bacon, dem Begründer des Empirismus. Und zu seinem kognitiven Netzwerk, also der wichtigsten Philosophen, die ihn über die Lektüre beeinflusst haben, erzählen natürlich Machiavelli und insbesondere Jean Bourdin, von dem er die Souveränitätslehre des Absolutismus damals übernommen hatte. Und in der unteren Grafik ist das dann auch so dargestellt, dass man die zeitlichen Verhältnisse dann erkennen kann, auch wie lange die Leute so gelebt haben. Hobbes gilt als Aufklärungsphilosoph, und auf dieses scheinbare Paradox hatte ich ja vorhin schon hingewiesen, dass er auf der einen Seite sozusagen für den Theoretiker des Absolutismus war, aber auf der anderen Seite ein Verfechter der modernen Wissenschaft. Und da war er sozusagen, gehört er zu den ersten Aufklärungsphilosophen. Also hier haben wir den Hobbes, und ich habe dann die Philosophen markiert, die wir in dieser Vorlesung durchnehmen. Das ist einmal Hobbes, Locke und dann Rousseau. Wir beschäftigen uns mit dem Leviathan. Das ist sozusagen eines von mehreren Politik- und sozialwissenschaftlichen Büchern. Und der Teil, den Sie im Reader finden, ist ein Auszug aus dem Leviathan. Und der Leviathan ist sozusagen das staatstheoretische Buch, in dem Hobbes versucht, eine rationale Begründung für die Existenz und soziale Konstruktion des Staates vorzulegen. Auch hier das letzte Buch, Behemoth, bezieht sich auf eine mythologische Figur und ist, wie ich schon sagte, hauptsächlich mit dem englischen Bürgerkrieg beschäftigt. Auf dieser Folie habe ich die Grundpfeiler des Weltbildes und des Menschenbildes von Hobbes zusammengestellt, gelistet. Ganz wichtig für ihn ist, dass er sozusagen schon ein moderner Naturwissenschaftler war, der davon ausging, dass viele Phänomene, die seine Mitbürger noch durch übernatürliche Kräfte erklärt haben, er sozusagen durch natürliche Zusammenhänge erklären wollte. Und er lebte ja damals in Oxford, und da gab es dann sozusagen in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen Naturwissenschaftler, die ihn dann in dieser Denke dann beeinflusst haben. Dann eine weitere Facette ist der Materialismus, also der Versuch, sozusagen alle Dinge letztlich auf materielle Phänomene zurückzuführen und sozusagen keine Erklärung mehr aus übernatürlichen Zusammenhängen abzuleiten. Unter Positivismus versteht man die Vorstellung, dass man sozusagen Dinge empirisch beobachten und erklären möchte und nicht einfach nur aus den Aussagen von Gläubigen und von wichtigen Philosophen ableitet, also nur weil es Aristoteles oder Platon gesagt hat, soll es wahr sein, sondern man möchte bestimmte Zusammenhänge in den Untersuchungsobjekten überprüfen. Und natürlich kann man nicht alles beobachten. Und das hat dann in den Jahrhunderten danach auch die ganzen Auseinandersetzungen mit dem Positivismus dann geprägt. Also da gibt es ja heute auch den Neopositivismus. Man beschimpft den Karl Popper ja immer als Positivist, aber er ist eher ein Neopositivist, der eingesteht, dass man viele Dinge ja gar nicht so direkt beobachten kann, sondern nur indirekt auf sie schließen kann. Also das ist dann schon etwas komplizierter, direkt sozusagen mit empirischen Argumenten Beweise dann durchzuführen. Dann Determinismus, das ist der Glaube, dass auch in der sozialen Welt Gesetzmäßigkeiten existieren, wie Naturgesetze in der Natur. Und dass man da eben auch Menschen und menschliche menschliche Gruppen, wie sie interagieren, eben beschreiben kann mit Konzepten eben aus der Physik und aus der Geometrie und so weiter. Eine weitere wichtige Facette in seinem Weltbild ist, dass er von der Gleichheit aller Menschen im Naturzustand ausgeht. Und interessanterweise gibt es auch Passagen im Leviathan, wo er diese Gleichheit auch sehr stark auf die Rationalität bezieht. Also er geht jetzt nicht davon aus, dass sozusagen eine große Masse dumm ist und nur einige wenige sind schlau, sondern im Prinzip sind alle Menschen sozusagen ausgestattet mit Vernunft, können selber nachdenken und das ist für ihn eine wichtige Grundannahme, auf die er dann seinen Individualismus und seine individualistische Gesellschafts- und Staatskonstruktion eben aufbaut. Also das sind sozusagen diese Weltbildfacetten. Und dann habe ich beim Menschenbild dann eben noch aufgelistet, ganz wichtig ist, dass er mit dem aristotelischen Denken, dass der Mensch ein Zoon Politikon sei, gebrochen hat. Also dass der Mensch ist kein geselliges Tier, das sozusagen schon allein instinktmäßig Gemeinschaft sucht, sondern für Hobbes ist sozusagen der Mensch eher ein sehr ungeselliges Wesen, das seine Nächsten eben bekämpft. Also Egoismus und Rationalismus sind ganz wichtige Faktoren, um das Handeln von Individuen nach Hobbes zu erklären. Also einmal, dass jeder eigennützig ist und seinen eigenen Nutzen maximieren möchte. Und dann gleichzeitig das rational macht, dass er sozusagen antizipiert, dass beispielsweise der Nächste sein Konkurrent sein könnte, wenn es um knappe Güter geht. Und auf dieser Beobachtung basiert er dann eben die Vorstellung, dass es letztlich ein Kampf aller gegen alle ist, der sozusagen diese Gesellschaft im Naturzustand auszeichnet. Und das hatte ich ja letztes Mal schon bei Machiavelli unter dem Stichwort Agonismus beschrieben, also dass man die Beziehungen zu seinen Mitmenschen immer nur in Terms of Konflikt sieht, also in Konfliktbegriffen sieht und immer denkt, dass man mit jemandem konkurriert oder dass man vielleicht sogar Krieg gegen andere führen muss, um seine Position zu verteidigen. Auch auf der individuellen menschlichen Ebene ist Hobbes ein Materialist, also er beschreibt auch den menschlichen Körper sozusagen ganz materialistisch sozusagen, also als der Triebhaushalt bei ihm funktioniert so ähnlich, wie sozusagen der Blutkreislauf im Körper funktioniert. Und er versucht das alles physiologisch dann zu erklären, wie wenn der Mensch eben eine Maschine wäre. Und diese Handlungsorientierung, die sind jetzt nur nicht einfach nur, sagen wir, eine individuelle Orientierung an bestimmten Werten, sondern das ist sozusagen der Selbsterhaltungstrieb der einzelnen Individuen, die in diesen Situationen gezwungen sind, sich so zu verhalten, um ihre Existenz zu sichern. Also sozusagen der Kampf ums Dasein zwingt diese Individuen zu diesen Verhaltensformen. Das ist sozusagen diese Sichtweise des solcher Menschen in einer solchen Weltordnung, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe. Und ganz logisch, sozusagen systematisch, auf dieser gedanklichen Grundlage versucht er dann sozusagen diese Konstruktion des Staates als ein Ergebnis eines Gesellschaftsvertrages dann zu argumentieren. Und der Ausgangspunkt ist dann eben der Naturzustand, in dem sozusagen alle vollkommen frei sind, jeder kann machen, was er will. Die Einzelnen sind orientiert an Egoismus, Habgier, Furcht spielt natürlich eine große Rolle. Und dann Konkurrenz, ist die Dimension der Beziehung zu den anderen, Misstrauen, Ruhmsucht und gleichzeitig im Kontext von Güterknappheit. Also wenn Sie sozusagen, wenn das alles stattfinden würde im Paradies, wo sozusagen die Früchte den Menschen direkt in den Mund rein wachsen und so weiter, dann gäbe es gar keine Konkurrenz. Aber das passiert sozusagen im Kontext von Güterknappheit und Gleichheit der Mittel. Und in so einem Kontext führt das dann nach Hobbes logischerweise eben zu einem Krieg jeder gegen jeden. Gleichzeitig sind die Menschen aber sozusagen mit Vernunft ausgestattet und überlegen sich sozusagen in dieser unerträglichen Lage, wie können wir diese Situation verbessern. Also dieser Naturzustand erzeugt den Wunsch nach Frieden und Sicherheit und da gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Einmal gegenseitige Aufrüstung oder kooperative Verteilung der knappen Güter, aber das ist natürlich in dieser Situation, in der die einzelnen Individuen mehr oder weniger gleich sind, recht instabil. Und von daher, sagt er, ist die rationalste Lösung, eine übergeordnete Gewalt zu konstruieren, die alle Untergeordneten dann in Schach halten kann, die so mächtig ist, dass sie alle anderen eben in Schach halten kann. Das geschieht eben dadurch, dass die Gesellschaftsmitglieder, die Individuen, dann einen Vertrag konstruieren, in dem sie alle Gewalt auf einen souveränen Herrscher übertragen und damit eine Zentralgewalt konstituieren und gleichzeitig zusichern, dass sie sich dieser absoluten Macht unterordnen. Und um diese Allmacht, diese Zentralmacht eben zu beschreiben, wählt er eben den Leviathan, ein Symbol aus der Bibel, als Metapher für eine unbezwingbare Macht. Und man muss es eben sehen, der Kerngedanke bei Hobbes ist wirklich die Ableitung dann der Macht, die Legitimität von Macht, von den Individuen, die in vollem Bewusstsein ihre Macht auf diesen allmächtigen Herrscher dann übertragen. Und ich habe hier in dieser blauen Zitatenbox, verschiedene Zitate von Hobbes zusammengetragen, die Sie da in Ihrem Text auch finden. Einmal heißt es, die Menschen liegen in einem ständigen Wettkampf um Ehre und Würde. Daraus ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Und er schließt dann eben daraus, dass es eine Zwangsgewalt geben muss, um die Menschen gleichermaßen durch die Angst vor einer Bestrafung zur Erfüllung ihrer Verträge zu zwingen, die gewichtiger ist als der Vorteil, den sie sich vom Bruch des Vertrages erhoffen. Eine solche Macht gibt es aber vor Errichtung eines Staates nicht. Verträge ohne das Schwert sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten. Also das hat Machiavelli genauso gesagt. Also das ist sozusagen eine ähnliche Denke. Also dass sozusagen eine zentrale politische Macht notwendig ist, um überhaupt dann zu erreichen, dass die Menschen sich an Regeln halten, Verträge einhalten und so weiter. Und der Leviathan ist dann sozusagen diese Institution, die dann ein wirksames Gewaltmonopol eben ausübt. Und denkbar ist natürlich, dass diese Machtkonzentration oder konzentrierte Macht auf einen einzelnen Menschen, auf einen absolutistischen Herrscher übertragen wird oder auch auf ein Menschenkollektiv, also das wäre dann die Regierungsform der Aristokratie. Aber Hobbes sympathisiert eben mit der Übertragung der Macht auf einen einzelnen Herrscher, weil er glaubt, nur dadurch können politische Situationen eben stabil bleiben. Und er wählt dann eben dafür diese mythische Figur Leviathan, die er sozusagen aus dem Hiob als Seeungeheuer da entdeckt hat. Also dort heißt es, auf Erden ist seinesgleichen niemand, er ist gemacht, ohne Furcht zu sein, er verachtet alles, was hoch ist, er ist ein König über alles stolze Wild. Und ich habe gleich nachher eben noch so ein Bild von dieser Figur. In dieser Erstausgabe vom Leviathan gibt es auch diese Illustration, in der sozusagen diese Form der Machtrepräsentation symbolisch dargestellt wird. Also da wird sozusagen ein Herrscher dargestellt, der sowohl die weltliche als auch die kirchliche Macht repräsentiert mit dem Zepter, also die weltliche Macht und die kirchliche Macht. Und die Person ist zusammengesetzt aus ganz vielen Menschen, die zusammen diesen Körper bilden. Und er schreibt, so nennt man diese zu einer Person vereinte Menge Staat, auf Lateinisch Civitas. Das ist die Erzeugung jenes großen Leviathan. Auf der nächsten Folie habe ich auch nochmal ein Video integriert.
Das ist ja so unglaublich, was Thomas Hobbes losgelassen hat, ist ja eine Vorstellung darüber, und das ist ja seine wichtigste Schrift, ja. Der Leviathan.
Genau.
Nämlich ja. die Vorstellung von, oder seine Vorstellung davon, was ein richtiger, guter Staat ist. Und dazu formuliert er ja nun am Anfang erstmal den sogenannten Naturzustand.
Genau.
Was ist denn der Zustand, wenn man jetzt einfach so vor sich
keinen
hin
Staat
lebt.
Hat. Wenn, ja. Ohne Staat. Kann,
ohne Staat.
Ohne genau. Staat. Das ist natürlich nur ein gedachter Zustand, aber in diesem Zustand sind wir Menschen einander Wölfe. Jeder Mensch ist ein Wolf gegenüber jedem anderen. Nun, deswegen brauchen wir den Staat, der verhindert, dass wir sterben. Ohne diesen Staat, den wir durch Vertrag erreichen, da kannst du vielleicht nachher noch gleich ein paar dieser Konsequenzen schildern, als Pfeifenraucher. ohne diesen Staat haben wir keine Kultur. Es gäbe keine Kultur auf Erden. Es gäbe auch keine Schifffahrt. Es gäbe keine Architektur. Es gäbe kein Wissen. Es gäbe kein Zeitverständnis. Es gäbe keine Kunst, keine Literatur, keine Gesellschaft. Und dann sagt er, and which is worst of all, das Allerschlimmste, continual fear, dauernde Furcht and danger of violent death und die Gefahr eines gewaltsamen Todes. Und jetzt kommt's, viel, viel zitiert. And the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short. Und das Leben des Menschen, einsam, arm, schrecklich, brutal und kurz.
Und kurz vor allen Dingen.
Kurz,
ja. Meine Güte, also so ist das Leben, wenn es keinen Staat gibt. Und deswegen braucht man einen Staat, der das alles komplett kontrolliert.
Ja.
Der dich einfach sozusagen wirklich von morgens bis abends und auch noch des Nächtens immer unter seinen Fittichen hat.
Ja.
Und wehe dir, du verstößt gegen irgendeine der Regularien, die vom Staat angebracht werden, dann ist er sogar berechtigt, dich aus der Gemeinschaft herauszunehmen, einer biologischen Lösung zuzuführen.
Aber ich meine, immerhin, der Gewinn ist Lebenssicherung.
Frieden.
Frieden. Du kannst deine Güter vermehren. Mhm. Ja?
Ja.
Du hast alles, was du brauchst, um als Kaufmann über die Meere zu schippern.
Ganz wichtig, genau. Ja. Es wird dir alles schön gemacht, damit du in aller Ruhe vor dich hin Gewinn machen kannst.
Ja.
Aber du bist völlig unfrei.
Ja.
Der erste Schritt ist der Schritt vom Bürger zum Untertan in dem Moment, wo du deinen, fast hätte ich gesagt Willi, also deinen Harry in dem Fall, dann da drunter setzt, gibst du alle Rechte, die du jemals gehabt haben könntest, ab und überlässt sie einem Souverän, der unkündbar ist, den wirst du nie wieder los. Du hast überhaupt keine Möglichkeiten, den zu kritisieren, du hast sogar das Recht verloren, Widerstand zu leisten.
Also die schaffen es schon sehr, sehr schön, diese Zuspitzung. Warum muss man wirklich alle Rechte abgeben, um dann so eine Staatskonstruktion überhaupt möglich zu machen? Und warum ist sowas überhaupt nötig? Und das kann man eigentlich auch nur in diesem Kontext verstehen. Und da würde ich Sie einladen, mal jetzt zu denken, wie sieht es momentan in Syrien aus? Also in Syrien haben wir ja so eine ähnliche Situation, sozusagen auch jetzt keine 30 Jahre Krieg, aber jetzt schon überhaupt im Nahen Osten schon ziemlich lange. Und es bekämpfen sich sehr viele verschiedene Grüppchen und es liegt auch diese Glaubensspaltung vor. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, dass das Hauptziel gar nicht mehr Menschenrechte, Demokratie und so weiter ist, sondern nur noch Frieden und Sicherheit. Und dass es am besten ist, wenn Assad das ganze Territorium wieder erobert. Weil es geht ja hauptsächlich um eine Zentralmacht, die dann wirklich in der Lage ist, dieses Territorium wieder wirksam zu kontrollieren, um dem Blutvergießen ein Ende zu machen. Also das heißt, man sieht sozusagen nur noch dieses Sicherheitsproblem und die Notwendigkeit einer zentralen Macht. Und da kommt man dann natürlich auf die Idee, wie muss diese Macht ausgestattet werden, um diese Abschreckung dann zu erzeugen. Also dass sich dann niemand mehr auflehnt und dass das ganze Ding auch stabil ist. Und da hat er sich dann eben bezogen auf diese Figur des Leviathan, also das ist dieses Seeungeheuer hier. Und in diesem Buch Hiob wird eben dieses Ungeheuer so beschrieben, dass niemand auf der ganzen Welt in der Lage ist, dieses Ungeheuer zu bekämpfen. Das heißt sozusagen eine Macht, der niemand widerstehen kann. Und das sieht man eben, bei Hobbes ist sozusagen die absolute Zentralproblematik die Konstitution von Sicherheit und die Garantie von Frieden. Also ob es Individualrechte und Menschenrechte und so weiter spielen, eben in dieser Denke eben da gar keine Rolle. Und diese Notwendigkeit, dass so eine unbezwingbare zentrale Macht dann als Gewaltmonopol dann konstruiert werden muss, das leitet er dann sehr rational ab, sozusagen mit einer messerscharfen Gedankenführung, die man heute sozusagen in der Spieltheorie eben nachverfolgen kann. Also man kann das Hobbesche Dilemma eben auch aus der Perspektive der Spieltheorie betrachten. Und da fragt man denn, ist es überhaupt möglich, dass Kooperation entsteht unter gleichen Menschen, die sozusagen nur ihren individuellen Nutzen maximieren und nicht das Wohl der Gesellschaft als Ganzes im Auge haben. Und dann kann man natürlich das Gedankenexperiment machen. Was ist es, was wäre, wenn es doch Altruisten gäbe in so einer Populationsökologie, aber es verschiedene Gruppen gibt, Egoisten und Altruisten. Was würde mit denen passieren? Also aus dieser Hobbschen Perspektive würden die nicht lange überleben. Die würden sozusagen systematisch ausgebeutet werden von diesen Egoisten. Und aus dieser Perspektive kann dann langfristig kein Altruist überleben. Und aus dieser rationalen Perspektive müssen natürlich alle Individuen dann antizipieren, dann von anderen irgendwann mal angegriffen werden und das setzt dann sozusagen diesen Mechanismus in Gang des gegenseitigen Hochrüstens. Und diese Konfliktkonstellation, also im Zustand von Freiheit und Gleichheit der verschiedenen Akteure, das wird eben auch als Gefangenendilemma modelliert. Also in dieser Zitatenbox wird das eben so beschrieben: Bei dieser großen Furcht, welche die Menschen allgemein gegeneinander hegen, können sie sich nicht besser sichern als dadurch, dass einer dem anderen zuvorkommt, also diese Antizipation, oder so lange fortführt, durch List und Gewalt sich alle anderen zu unterwerfen, als noch andere da sind, vor denen er sich zu fürchten hat. Dies ist aber nicht mehr, als was durch die Selbsterhaltung nötig gemacht und vor jedermann zugegeben wird. Auf der nächsten Folie komme ich jetzt zum Gefangenendilemma. Aber erstmal eine Frage an Sie. Haben Sie das schon mal behandelt? So, Sie sind ja im zweiten Semester. In welchem Zusammenhang? Internationale Politik oder Comparative Politics? Ja. Und das haben Sie dann auch so richtig sozusagen spieltheoretisch durchgenommen, so mit den Spieltheorie, also ich gehe das mal ganz kurz durch. Das Spiel verdankt eben seinen Namen einer Geschichte, in der zwei Verbrecher, die im Verdacht stehen, eine Bank überfallen zu haben, in zwei getrennte Zellen eingesperrt werden. Der Staatsanwalt macht beide unabhängig voneinander das folgende Angebot: Wenn einer, aber nicht der andere, den Überfall gesteht, wird er freigelassen und der andere muss für 10 Jahre ins Gefängnis. Wenn beide gestehen, werden sie beide für 5 Jahre eingesperrt. Wenn keiner gesteht, werden sie für eine andere, geringere Straftat verurteilt und müssen beide für 1 Jahr ins Gefängnis. Also diese Beschreibung ist jetzt diesem Text von Sharpe Interaktionsform entnommen. Und die Spieltheorie, die strukturiert es dann so, dass sie dann fragt, welche verschiedene Handlungsoptionen haben die Akteure? Also nicht gestehen, Kooperation oder gestehen und welche Ergebnisse für sie folgen dann daraus. Und das kann man dann eben in verschiedenen Formen darstellen. Zum Beispiel einmal so als Tabelle, in der die verschiedenen Strategiekombinationen so dargestellt wird. Also in jedem Spalte bei den Strategien steht dann eben die Strategie, die dann A oder B verfolgt. Also bei der Strategiekombination 1 gesteht der A nicht und B auch nicht, die kooperieren also, kommen dann sozusagen nur mit 1 Jahr Gefängnis raus. Und das ist sozusagen auf der Nutzenskala der zweitbeste Nutzen. Also der beste Nutzen wäre 4, der zweitbeste Nutzen ist 3. Die zweite Strategiekombination wäre, wenn A nicht gesteht und B gesteht, dann kriegt eben der A 10 Jahre Gefängnis aufgebrummt und B verlässt sozusagen das Gefängnis sofort als freier Mann. Und das wäre natürlich die beste, der höchste Nutzen eben für B. Und Strategiekombination 3 und 4 sind einfach dann gespiegelt von den anderen. Während jetzt 4 wäre dann sozusagen, wenn beide gestehen, dann bekommen beide 5 Jahre Gefängnis und das wäre sozusagen der zweitschlechteste Ausgang. Man kann also die Situation so darstellen, dass es viel deutlicher wird, dass es eine simultane Situation ist. Also wo beide gleichzeitig entscheiden müssen, was sie tun und unabhängig voneinander, dass der eine nicht weiß, wie sich dann der andere entscheidet. Und das kann man natürlich sehr schön eben in dieser Matrixform dann eben darstellen. Wo dann sozusagen die Werte für A jeweils links unten sind und rechts oben dann für B. Eine weitere Darstellungsform ist die Baumform. Also da kann man deutlich machen beim Spiel, dass so ein Spiel in verschiedenen Sequenzen abläuft. Also dass zunächst mal A eine Entscheidung fällt und dann zieht B nach. Aber in dem Fall weiß B nicht, an welchem Ast er sich da befindet und muss dann sozusagen entscheiden, ob er gesteht oder nicht gesteht. Und die Frage ist, wie entscheiden sich die Menschen oder die Individuen in seiner Konfliktkonstellation, gegeben die Handlungsorientierung, die der Hobbes da unterstellt. Also dass sie sozusagen an ihrem eigenen Nutzen orientiert sind und dass sie sozusagen rational entscheiden. Was haben Sie denn gelernt sozusagen im anderen Kurs? Was ist denn sozusagen die beste Strategie? Oder wie würde ein Spieltheoretiker jetzt das vorhersagen? Wie entscheiden sich die Menschen in diesem Prisoner-Dilemma? Dass beide sozusagen sich gegenseitig verraten. Ja. Und wieso? Also sie würden ja schon besser wegkommen, wenn sie kooperieren, oder? Also sie sind nicht sicher, dass der andere sich genauso verhält. Ja. Also Sie sagen, in jedem Fall sollte man sozusagen den anderen verraten, weil man da in jeder Situation sozusagen einen besseren Zug macht, oder? Das wäre das Argument, oder? Ja, ja ist, das ist auch dann so, also in dieser Errechnung dieser Gleichgewichte, also da gibt es ja sozusagen dann eben dieses Handwerkzeug der Mikroökonomen, dass man untersucht, sozusagen in welcher Strategiekombination gibt es Gleichgewichte. Und einmal das Pareto-Gleichgewicht, das ist ja ein ganz wichtiges Konzept so aus der Mikroökonomie, so kommt von dem italienischen Ökonomen Pareto, Wilfredo Pareto. Was besagt, wie definiert man das Pareto-Gleichgewicht? Also es wird ja so definiert, dass keiner seinen Nutzen erhöhen kann, ohne den Nutzen des anderen zu verschlechtern. Das wäre sozusagen das Pareto. Und was ist das Nash-Gleichgewicht? Also Sie hatten ja vorhin gesagt, also immer sozusagen diese 2-2 ist immer besser, man in jeder Situation sozusagen dann einen besseren Payoff hat. Und das ist natürlich die dominante Strategie. Also die sozusagen alle Strategien immer dominiert. Aber was ist jetzt das, warum ist jetzt die dominante Strategie ein Nash-Gleichgewicht? Wie definiert sich ein Nash-Gleichgewicht? Also das Nash-Gleichgewicht ist sozusagen eine Strategiekombination, wo keiner den Anreiz hat, solange die anderen bei ihren Strategien bleiben, seine Strategie zu wechseln. Und dann bleibt alles so im Gleichgewicht. Ich habe jetzt in der nächsten Folie den Nash da eingespielt, und zwar ist es ein Ausschnitt aus einem Spielfilm, aus einem Dokumentarfilm, der sich bezieht auf einen Spielfilm, also Beautiful Mind, wo der Nash dann da auftritt, aber er hat den extra da interviewt. Und zwar ist das ein Dokumentarfilm der BBC, das heißt The Trap, What Happened to Our Dream of Freedom, Fuck Your Body. Und ja, also, schauen wir mal hier.
And then what all of them do works together and there's deriving from that there is a payoff to all the players. That is the equilibrium. But it's understood not to be a cooperative ideal.
But the stability, the equilibrium, would only happen if everyone involved behaved selfishly. Because if they cooperated, the result became unpredictable and dangerous. A famous game was developed at Rand to show that in any interaction, selfishness always led to a safer outcome. It was called the prisoner's dilemma. There are many versions, but all of them involve two players having to decide whether to trust or to betray each other. Imagine you have stolen the world's most valuable diamond. You have agreed to sell it to a dangerous gangster. He offers to meet you to exchange the diamond for the money, but you think he may kill you. So instead, you tell him you will take it to a remote field and hide it, while at the same time, he must go to another field hundreds of miles away and hide the money. Then you will call him, and each will tell the other the hiding place. But just as you are about to make the call, you realize you could betray him. You keep the diamond, and then you go and get the money, while the gangster searches fruitlessly in an empty field. But at the very same moment, you realize that he is probably thinking the same thing, that he could betray you. You have no way of predicting how the other person will behave. That is the dilemma. But what Nash's equation showed was that the rational choice was always to betray the other person. Because that way, at the worst, you got to keep the diamond. And at the best, you got both the diamond and the money. But if you trusted the other person, you ran the risk of losing everything, because he might betray you. It was called the sucker payoff. What the prisoner's dilemma expressed was the strange logic of the Cold War. The optimum solution, offering to get rid of all your weapons, provided the Russians did the same, could never happen, because you couldn't trust them not to cheat. So instead, you went for stability, created by a balance of dangerous weapons on both sides. And what Nash had done was to turn that into a theory of how the whole of society worked. It had enormous implications for politics, because it proved that one could have a society based on individual freedom that wouldn't degenerate into chaos. But the price of that freedom would mean a world in which everyone would have to be suspicious and distrustful of their fellow human beings.
Also das Nash-Gewicht, das Nash-Gleichgewicht, ist natürlich diese Furcht eines jeden anderen, dass er sozusagen reingelegt werden kann. Wie kann sozusagen dieses Dilemma aufgelöst werden? Und in der Spieltheorie gab es inzwischen verschiedene Versuche. So ein ganz bekannter Versuch ist zu überlegen, ob über wiederholte Spiele, also in der Gesellschaft trifft man sich ja nicht nur einmal und wird nur einmal gespielt, sondern man trifft sie immer wieder, ob dann über wiederholte Spiele eventuell Kooperationen entstehen kann, indem sozusagen jemand, wenn er nicht kooperiert, dann vielleicht christlich reagiert und sagt, und dann auch noch die, wenn er sozusagen auf die rechte Wange geschlagen wird, dann auf die linke Wange noch hinhält, also dass man sozusagen Nicht-Kooperation mit Kooperation beantwortet. Ob das eine Lösung ist, und ein amerikanischer Wissenschaftler, also der Robert Axelrod, hatte da so einen zum Computerwettbewerb eingeladen und hatte sozusagen ausgeschrieben, derjenige, der wird gewinnen, der sozusagen das beste Programm schreibt, so eine Art künstliche Intelligenz, dieses Prisoner-Dilemma über 500 Spiele dann am besten abzuschneiden, also mit dem höchsten gesamten Nutzen. Und da ist eben rausgekommen, dass sozusagen das Programm, eines der kürzesten Programme, Tit for Tat, Auge um Auge, gewonnen hat. Also indem Kooperation mit Kooperation beantwortet wird, aber nicht Kooperation mit Nicht-Kooperation. Aber das Problem ist natürlich, die Menschen sind nicht perfekt, und es kann ja auch sein, wenn sich sozusagen so eine Serie von Kooperationen sich sozusagen eingefahren hat, dass einer aus Versehen mal auf Nicht-Kooperation schaltet, dann kippt das ganze Spiel um auf Nicht-Kooperation. Also das wäre sozusagen auch jetzt mit dieser wiederholten Spielweise letztlich eine instabile Sache. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, glaubhafte Verpflichtungen zu produzieren, also dass die verschiedenen Player sich gegenseitig versprechen, also zum Beispiel eine Kaution oder eine Geisel stellen, wo sie ganz viel verlieren, wenn sie ihre Versprechen, Kooperationsversprechen nicht halten. Oder die dritte Lösung ist eben diese externe Zwangsgewalt, also dass sozusagen eine Gewalt, eine Macht da ist, die die Spieler sanktioniert, wenn ganz schlimm sanktioniert, wenn sie sozusagen nicht kooperieren. Und das ist letztlich diese Hobbsche Lösung. Also Hobbs hat sozusagen mit seiner Gesellschaftskonstruktion eben die viele hundert Jahre später durchgespielten spieltheoretischen Argumentation im Prinzip schon eben glasklar vorweggenommen. Das ist schon eine ganz große Leistung, die man in Hobbs Buch sehen kann. Die Frage ist eben nur, ist sozusagen das realistisch, dass man von diesen Handlungsorientierungen der Menschen überhaupt eben so ausgehen kann. Also das Fazit des Gesellschaftsvertrags ist eben, dass eben dann in einer solchen Dilemmasituation dann ein Machtzusammenballung, ein Gewaltmonopol durch Vertrag konstituiert wird. Die Menschen tauschen dann eben Freiheit gegen Frieden, schließen einen Vertrag, um den Naturzustand zu verlassen, geben Handlungsrechte ab, um dann Sicherheit zu erhalten. Und der Herrscher hat dann die Aufgabe, die Sicherheit und den Frieden zu gewährleisten, aber gleichzeitig, und das haben ja diese beiden Münchner Philosophen eben schon hervorgehoben, hat der unbeschränkte Macht, also der ist an keine Gesetze gebunden, es gibt in dem Zusammenhang keine Religionsfreiheit, kein Widerstandsrecht und auch keine Gewaltenteilung. Und der Staat aus dieser Perspektive ist dann eben die absolute Macht, die mit einem rationalen Vertrag konstituiert wird, der Autorität übertragen wird. Und Hobbes eben sagt in diesem Zitat selber, dass diese zu einer Person vereinten Menge dann eben Staat heißt. Und er schreibt, dies ist mehr als Zustimmung oder Übereinstimmung, es ist eine wirkliche Einheit aller in ein und derselben Person, die durch Vertrag eines jeden mit jedem zustande kam, als hätte jeder zu jedem gesagt, ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du ihnen ebenso dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen autorisierst. Und in diesem Kontext ist er natürlich der Theoretiker der absoluten Monarchie und Gegner eben von Republikanismus und Demokratie. Und sieht sogar in der Renaissance, in der Rezeption der alten Griechen von Platon und von den Aristoteles, ich meine klar, Platon war jetzt auch kein Demokrat, aber zumindest ist über Platon und über Aristoteles diese Gedankenwelt der Griechen dann nach Europa gekommen und der sieht darin sozusagen auch eine Ursache dieses Blutvergießens dann in diesen Religionskriegen. Als Staatsform sieht er im Leviathan hauptsächlich drei, also die Monarchie, Aristokratie und Demokratie und er bevorzugt natürlich die Monarchie, die Vereinigung der Gewalt in einer Person und die Staatsfunktion, die kann man sozusagen runterkochen, eben hauptsächlich auf Schutz und Verteidigung der Menschen, also Produktion von Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Aber es lassen sich natürlich auch Stellen finden, in denen er sozusagen auf so Wohlfahrtsfunktion da anspricht. Das wird insbesondere in dieser blauen Box, die ich da zusammengestellt habe, deutlich. Und die verschiedenen Kompetenzen, die er dann für den Staat das sieht. Obergefehlshalt, Gewalt über militärische Streitkräfte, Gesetzgebungskompetenz und Ausdehnung der staatlichen Macht auf die Kirche und ihre Lehre. Und der Souverän ist eben nicht an Gesetze gebunden und es gibt kein Widerstandsrecht. Aber, und das ist wichtig, wenn der Souverän nicht in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen, dann ist natürlich alles hinfällig. Ich komme dann zur Kritik- und Würdigungsfolie. Da können wir uns fragen, ist dieses stark zugespitzte Menschen- und Weltbild denn realistisch? Kann man wirklich davon ausgehen, dass die Menschen alle so ticken, wie Hobbes das so dargestellt hat? Wie würden Sie das beantworten? Ist es eine Fiktion, eine nützliche Fiktion, so ein Zustand? Ja klar, da wird dann sozusagen eine andere Belohnungsebene eingeführt im späteren Leben und so weiter. Klar, ja, ja. Also das verkompliziert natürlich diese ganze Sache. Aber sozusagen, ich habe das jetzt so verstanden, sozusagen im großen Ganzen halten Sie das schon für realistisch. Also das heißt also, die Zuspitzung, die Hobbes betrieben hat, ist vielleicht sehr eindimensional, also dass sozusagen nur bestimmte Anreize da gesehen werden und jetzt nicht gesehen wird, also dass es sozusagen unterschiedliche Belohnungsebenen gibt, die sozusagen durch Religion geschaffen werden, dann könnte man ja auch sozusagen populationsökologisch denken, also und sagen, Gesellschaften sind immer Populationen mit verschiedenen Menschengruppen, die unterschiedlich denken, die unterschiedlich rational handeln und dass sozusagen die Annahmen sozusagen der gleichen Rationalität, der gleichen Handlungsorientierung und so weiter, dass das natürlich eine Vereinfachung darstellt, die vielleicht ganz nützlich ist und um mal ganz glasscharf, glasklar und messerscharf diese Situation zu analysieren, aber moderne, sagen wir, überhaupt moderne Gesellschaften sind halt komplexer aufgebaut und lassen sie wahrscheinlich nicht so einfach da beschreiben, wie das jetzt mit der Spieltheorie betrieben werden kann. Und schließlich kann man natürlich auch fragen, gibt es nicht so einige paradoxe Zusammenhänge in seinem Ableitungsbild? Also da treffen sich dann ängstliche Feinde. Furcht ist ja bei ihm auch so eine ganz dominante Emotion und die treffen sich dann und schließen einen Vertrag. Also das ist natürlich auch schwierig zu verstehen, wie die plötzlich, sie haben alle voneinander Angst, aber dann, man könnte dann argumentieren, die Situation ist so untragbar, denken wir an den 30-jährigen Krieg, da verhungert der Krieg selber, also alles liegt am Boden. Es bleibt nur noch ein Ausweg. Unter Umständen kommt dann sogar unter solchen ängstlichen Feinden dann trotzdem ein Vertrag zusammen, in dem man sagt, es bleibt gar nichts anderes übrig, so eine zentrale Gewalt zu schaffen und dann einen Vertrag zu schließen, der wieder selber Rechtssicherheit voraussetzt. Ist das nicht unlogisch? Und dann, wie geht man sozusagen mit der möglichen Willkür um, die den absoluten Herrscher da betreiben kann. Man kann natürlich eine ganze Menge Aspekte bei Hobbes kritisieren, aber für seine Zeit war er der Erste, der so eine klare Ableitung, rationalistische und individualistische Ableitung von Staatsmacht eben geboten hat. Neben Jean Bodin war er damals eben der Haupttheoretiker des Absolutismus und der Souveränitätsidee, die aber eben zurückgeführt wurde auf die Entscheidung von Individuen. Und zu Lebzeiten wurde er verteufelt als Feind von Kirche und Gesellschaft. Er gilt aber als der Begründer des Kontraktualismus, der dann weitergeführt wurde von Locke, Rousseau, Kant und im 20. Jahrhundert war natürlich John Rawls der große Kontraktualist, der sozusagen diese Idee weitergeführt hat, eben mit einem fiktiven Naturzustand, der eben nicht sozusagen dem von Hobbes entspricht. Und er hatte natürlich auch einige Grundideen, wie wir gerade gesehen haben, für die internationale Politik geliefert und war auch wissenschaftstheoretisch einflussreich auf die nachfolgende Positivismusdebatte. Und dann habe ich noch auf der letzten Folie dann ein Beispiel von einer Klausurfrage zusammengestellt. Sie sehen, eine ziemlich einfache Klausurfrage, Skizzieren Sie den Naturzustand bei Hobbes und erklären Sie vor diesem Hintergrund, warum Menschen einen Gesellschaftsvertrag abschließen. Und da können Sie dann natürlich davon ausgehen, dass die Punkte dann immer so verteilt werden, also dass dann für die verschiedenen Aspekte der Frage dann jeweils so einen Punkt vergeben wird. Also dass man zuerst mal den Naturzustand skizzieren muss. Das gibt ein oder anderthalb Punkte und dann die restlichen Punkte werden dann dafür vergeben, sozusagen wie vor diesem Hintergrund dann erklärt werden kann, warum dann Menschen einen Gesellschaftsvertrag abschließen. Und das kann man zum Beispiel eben mit so kurzen Stichworten machen. Also so ist die Klausur aufgebaut, dass die Fragen 1 bis 6, die können alle sehr kurz beantwortet werden, auch manchmal nur mit Stichworten. Und die Frage 7, das ist dann eine Essay-Frage, da können Sie dann auf 1 bis 2 Seiten oder nicht können, sondern sollen, einen richtigen Essay schreiben mit Einleitung und dann die Frage sozusagen behandeln, die gestellt wird. Und zum Schluss eben eine Konklusion, Fazit und so weiter. Also wie so ein Aufsatz, wie Sie das gelernt haben auf dem Gymnasium. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.